Gut, jetzt machen wir jetzt unserem Thema mal weiter. Und zwar geht es jetzt noch praktischer rein in die ganze Geschichte Agape, Liebe. Wie leben wir das praktisch aus in unseren Ehen und Familien? Ja, jetzt haben wir das letzte Mal schon angefangen mit, ihr könnt schon mal aufschlagen, Epheser 5. Das nehmen wir mal als Grundtext hier zur Predigt heute, aber ich habe noch einen anderen Text auch von 1. Petrusbrief. Aber hier gehen wir nochmal zurück, wo Paulus dieses ganze Verhältnis von Mann und Frau vergleicht mit Christus und der Gemeinde. Ja. Und wir hatten dann das letzte Mal dort angefangen, was die Grundaussagen waren, was die Frau betrifft. Zum Mann haben wir bloß mal einen kurzen Input gegeben. Und heute machen wir das mal detailliert weiter. Weil die Agape, Liebe Gottes, nochmal die Grundlagen dazu, das war Hingabe, Opferbereitschaft und Wahrhaftigkeit, die müssen sich auch in unserem praktischen Leben widerspiegeln und die müssen auch in unserem Beziehungsfeld ausgelebt werden. Ja, so, und das beginnt nun mal zu Hause in unserem Beziehungsumfeld in Ehe und Familie. Und wenn wir dort die Agape-Liebe leben und gemäß dem Wort Gottes, was Gott sagt in seinem Wort über Ehe und Familie, dann ist jede Ehe, ich schicke schon mal voraus, ein Spiegelbild für Christus und die Gemeinde. Das ist eigentlich der Kern dieser Aussage von der Grundaussage von Paulus hier aus Epheser 5, Vers 22 bis 23, bis 33, wo er dieses Verhältnis von Mann und Frau immer wieder mit Christus und der Gemeinde vergleicht. Ja? Und diese Einheit, die Christus mit der Gemeinde hat, in dieser Einheit soll auch die Frau und der Mann hineinkommen. Weil Gott ist immer ein Gott von Einheit und er in sich selbst ist ja eine Einheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ja. Und genauso sucht er diese Einheit Christus und wir in ihm und er in uns. Und ich sage es nochmal, jede christliche Familie spiegelt das Verhältnis von Christus und der Gemeinde der Welt wider. Amen. Und da haben wir echt zu tun, dass wir daran arbeiten. Und dort darf die Agape-Liebe, die wir auch definiert bekommen haben in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 6, dort dürfen wir anfangen, sie praktisch umzusetzen. Amen. Es nützt nichts, wenn wir diese Dinge wissen, diese Bibelverse, und dann entsprechend begeistert sind, wenn wir sie lesen, aber im praktischen Leben nicht anwenden. Denn nur der ist gesegnet, der ein Täter des Wortes ist. Amen. Und wenn wir letztendlich vor dem Herrn mal erscheinen, und da steht jeder einzelne von uns vor dem Richterstuhl Christi, und der Tag ist nicht mehr so weit weg. Und dann hast du niemanden an deiner Seite, wo du sagen kannst, komm, helf mir mal vor Jesus jetzt die richtigen Aussagen zu treffen. Und dann stehst du allein vor ihm. Und das, was er prüft in unserem Leben, ist nicht das, was wir gedacht haben, das, was wir für richtig gehalten haben, sondern ist das, was wir getan haben. Nur das, was wir aus dem Wort Gottes auch getan haben, in die Praxis umgesetzt haben in unserem Leben, das bringt letztendlich Frucht. Und er ist das lebendige Wort. Und wir stehen dann vor ihm und er fordert Rechenschaft von uns, wie wir mit seinem Wort umgegangen sind. Und unsere Beurteilung vor dem Richterstuhl Christi als Christen, da geht es nicht um die ewige Verdammnis, ne? Sondern geht es um unseren Lohn im Himmel und wie du in der Ewigkeit dann weiterlebst. Was der Herr dir an Aufgaben gibt und so weiter und so fort. So, ja, manche werden so wie durchs Feuer hindurch gerettet, da bleibt nichts übrig, alles verbrutzelt. Und dann gibt es wieder welche, die empfangen Gold, Silber und Edelsteine. Was ist das? Gold, Silber und Edelsteine, das, was wir erkannt haben, geglaubt haben, auch zu tun. Amen. Und so, lasst uns mal auch das ganze Thema Ehe und Familie betrachten, das, was wir erkannt haben von der Liebe Gottes, was wir erkannt haben aus dem Wort Gottes. Ich nenne euch heute nur Bibelstellen, was das Wort Gottes über Ehe und Familie sagt. Und inwieweit wir das umsetzen und praktizieren in unserem Alltag, empfangen wir dann Lohn vom Herrn, der das Wort gegeben hat. Oder halt nicht. Weil er möchte, dass wir als christliche Ehen ihn, Christus und die Gemeinde repräsentieren. Und zwar einer Welt, die Christus nicht kennt. So, wie gesagt, mit diesem Hintergrund gehen wir jetzt nochmal rein und fangen wir an, Epheser 5, Vers 22, geht's los. Und da hat man letzte Woche schon angefangen. Und Paulus spricht hier zuerst die Frauen an, im ersten Vers und im letzten Vers. Dazwischen redet er die ganze Zeit über die Männer. Und wir gehen dann nochmal später in den Text rein von Petrus, preis dem Herrn, weil man braucht einen Ausgleich, weil Petrus macht es genau umgedreht. Da redet viele Verse über die Frauen und nur ein Vers über die Männer. Gut, Petrus war verheiratet, ne? Paulus nicht. Und dann lasst uns von beiden hören, weil beides war vom Heiligen Geist inspiriert. Amen. Gut, aber jetzt mit Paulus. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Und das haben wir das letzte Mal schon betrachtet und mir kommt dann noch zu einer Gegenüberstellung, was das alles bedeutet. Aber Vers 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Also Jesus ist unser Erlöser. Und hier beginnt Paulus, nachdem er über die Unterordnung gesprochen hat, die Frau ordnet sich ihren eigenen, nicht allen Männern, sondern ihren eigenen Ehemann unter als dem Herrn, dann spricht er von dem Mann, dass er das Haupt der Frau ist. Und lasst uns mal jetzt über die Männer reden. Was bedeutet das? Ja? Weil in dieser ganzen Gegenüberstellung, Mann und Frau, ist der Mann als Haupt immer derjenige, der vorangehen muss. Genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, geht Christus immer den ersten Schritt. Und so, wenn wir über das Hauptsein des Mannes sprechen, ist der Mann in derselben Herausforderung, wie Christus die Gemeinde zuerst geliebt hat, die Gemeinde zuerst, so ist auch der Mann immer wieder in der Herausforderung und auch in der Rechenschaftspflicht vom Herrn, den ersten Schritt zu gehen. Und das hat etwas mit Hauptsein zu tun. Hauptsein hat nichts damit zu tun, dass ich als Mann zu Hause sitze, Ehemann im Sessel und alle liegen mir zu Füßen. Ja? Und ich teile nur meine Anweisung aus und dann läuft der ganze Laden, ne? Sondern Hauptsein wie Christus bedeutet, in allem den ersten Schritt zu gehen. Amen. So, liebe Männer, lasst uns das mal zuerst beleuchten. Und das nehmen wir eine andere Stelle noch mit rein, die Paulus im 1. Korinther 11, Vers 3 dort in ähnlicher Weise benennt. Und er spricht dort ebenso über die Männer, dass sie das Haupt der Frau sind. Aber er geht noch einen Schritt weiter und er sagt, 1. Korinther 11, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt des Christus. Und so hast du eine göttliche Schöpfungsordnung. Das heißt, Gott steht über allem. Gott ist das Haupt von allem, der Vater, Yahweh. Er ist das Haupt von Christus, dem Sohn. Christus ist das Haupt des Mannes. Also kommt der Mann aus der dritten Stelle. Und dann ist der Mann wieder das Haupt der Frau. Und das bedeutet für den Mann, wenn wir darüber sprechen, das Hauptsein, der Mann ist das Haupt der Frau, dass er sich als erstes Christus unterordnen muss. Das heißt, ein Mann, der sein Hauptsein einfordert oder versucht durchzusetzen, ohne unter einer Autorität zu stehen, die über ihm ist, nämlich Christus und in Christus auch der Vater, übt seine Autorität oder sein Hauptsein in einer fleischernen Art und Weise aus. Dass er die Frau, die Familie beherrscht und diese ganze Liste des Fleisches könnte man fortsetzen. Aber die erste Herausforderung für einen Mann, ein Haupt der Familie oder der Frau zu sein, ist, sich Christus unterzuordnen. In Unterordnung gegenüber Christus und seinem Wort zu sein und zu leben. Und das bedeutet auch, die Liebe des Christus zu empfangen und sie weiterzugeben. Weil ein Mann kann nichts an Autorität und nichts an Liebe an seine Frau und seine Familie weitergeben, es sei denn, er hat es von Christus und letztendlich vom Vater empfangen. Und dann läuft das ganze Ding rund. Der Mann empfängt seine Bestätigung und seine Annahme, seine Liebe zuerst von Christus. Und gefüllt mit dieser Liebe, Bestätigung, Annahme, Autorität des Christus, gibt er sie an seine Frau und seine Familie weiter. Und wenn du merkst, als Mann, wenn das dir das schwerfällt, dass du dort echt ein Problem hast, musst du als erstes zurückgehen zu Christus, der dein Haupt ist. Denn er ist verantwortlich für dich als Mann und du musst zu ihm gehen und dich ganz neu ihm unterordnen, seine Liebe empfangen, seine Bestätigung, sein Wesen empfangen. Weil Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ordnet sich ihm unter. Und so empfangen wir das Hauptsein von Christus, dass unsere Frauen sich auch freiwillig unterordnen oder gerne sich unterordnen. Denn wir als Christen ordnen uns doch dem Christus ganz gerne unter. Wer von uns will schon mit dieser, das Beispiel mit dieser Tasse, ja, wer will sich denn schon als Untertasse auf die Tasse stellen über Christus? Nee, wir nehmen unseren Platz ein als Gemeinde und unterordnen uns dem Christus in Empfang, in Demut, in Empfang so unsere Liebe und Wertschätzung annehmen von ihm. Und genauso ist das auf den Mann und die Frau bezogen. So, das bedeutet für den Mann, dass er dann auch fähig ist, vom Herrn, von Gott, dem Vater über Christus, ne, die Hauptlinie, befähigt ist, seine Frau zuerst zu lieben, in allem den ersten Schritt zu gehen. Diese Liebe, diese Annahme, diese Bestätigung, die der Mann von Christus und vom Vater empfangen hat, auch an seine Frau und seine Familie weitergibt. Denn Ehe ist keine Gemeinschaft von Arbeits- und Dienstgemeinschaft, sondern eine Liebesgemeinschaft. Amen. Arbeit und Dienst kommt erst weiter unten. Natürlich müssen wir über praktische Dinge reden und wir arbeiten super am Praktischen zusammen. Aber das Hauptkern einer Ehe ist eine Liebesgemeinschaft. So, und da schreibt Paulus nochmal was in Kolosser 3, Vers 19. Erwähnt er denselben ersten Teil des Verses und sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und dann fügt er hinzu, und werdet nicht ärgerlich über sie. Oder werdet nicht zornig auf sie. Oder werdet nicht bitter gegen eure Frauen. Und wir fangen mal mit der sanften Form an. Kolosser 3, Vers 19. Hier in der Elberfeller, die geht gleich ganz tief rein. Werdet nicht bitter gegenüber euren Frauen. Aber Bitterkeit ist erst die Stufe Nummer 3. Das geht mit Ärger und Groll und Bitterkeit. So steht hier, ist schon ganz tief angekommen. So, aber wir fangen mal ganz oben an, wo es losgeht. Schreibt Paulus: Ihr Männer, liebt eure Frauen und werdet nicht ärgerlich über sie. So, ihr lieben Ehemänner, wart ihr schon mal ärgerlich über eure Frauen? Habt ihr euch schon mal aufgeregt über sie? Gut, lasst das Wort Gottes wirken, setz es praktisch um in der Agape-Liebe. Und wenn du innerlich Ärger verspürst, der aufsteigt über deine Frau, geh zu deinem Haupt, lad das bei Jesus am Kreuz ab und empfange von ihm sein Wesen, seine Liebe, aber auch seine Klarheit, Dinge anzusprechen. Amen. Lad den Ärger beim Herrn ab. Drittens, Autorität, Hauptsein, kommt nur durch Übernahme von Verantwortung. Das ist ein Grundsatz, der überall gilt, im Reich Gottes, im geistlichen Dienst, aber wir sprechen heute nicht über geistlichen Dienst, sondern über Ehe und Familie und dahin bezüglich der Mann als das Haupt der Frau. Das heißt, ein Mann hat nur so viel Autorität als Haupt in einer Familie, wie er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Bereit ist, Verantwortung für seine Ehefrau und für seine Kinder zu übernehmen. Wenn ein Mann nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sollte er am besten nicht heiraten. Sondern Hauptsein bedeutet, ich sterbe mir selbst und ich übernehme jetzt Verantwortung für einen weiteren Menschen, den Gott mir anvertraut, nämlich meine Ehefrau, und ich nehme die Verantwortung, die Erstverantwortung für alle Kinder, die dann aus dieser Liebesbeziehung hervorgehen. So, und diese Verantwortung, die der Mann übernimmt und die Autorität, die er dann ausübt, erfolgt dann nicht beherrschend von oben, sondern weil er weiß, dass er eine Verantwortung vom Herrn empfangen hat und das mit dem Herrn durchspricht, von ihm die Gnade empfängt, etwas zu tun, was die Bibel mit Vorstehen beschreibt. Es ist, Paulus beschreibt das, und es ist ein Teil unseres jüdischen Erbes, dass der Mann der Familie, der Ehe und der Familie vorsteht. Übernahme von Verantwortung bedeutet vorstehen. Also als erster vorstehen, und hinter ihm ist die Frau und die Kinder, das heißt, der Mann fängt alles zuerst ab. Er bietet, die Details kommen jetzt noch. Also vorstehen. 1. Timotheus 3, Vers 4. Ich versuche heute mal die einzelnen Punkte durchzugehen, ohne jetzt in einen Punkt recht so tief einzusteigen, sodass wir den Zusammenhang auch bekommen. 1. Timotheus 3, Vers 7. Paulus hat viel über Ehe und Familie zu sagen, obwohl er selber nicht verheiratet war, aber hat viele Dinge vom Herrn gehört. Und hier spricht er in 1. Timotheus 3, Vers 4 über die Voraussetzungen für den geistlichen Dienst als Älteste in einer Gemeinde. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, diese Grundkriterien von Autorität aus Übernahme von Verantwortung kannst du nicht nur auf den geistlichen Dienst beziehen, sondern zuerst in der Familie. Und wenn das in der Familie nicht klappt, kannst du auch keinerlei geistliche Verantwortung übernehmen. Deswegen nennt Paulus die Grundvoraussetzung für geistlichen Dienst nicht geistliche Überflieger, die irgendwelches theoretisches Wissen gesammelt haben auf irgendwelchen theologischen Fakultäten, sondern er nennt es die Grundvoraussetzung für geistlichen Dienst: du musst dich bewährt haben in Ehe und Familie. Nur dann bist du fähig, für eine Gemeinde zu sorgen. Amen. So. Und hier nennt er das eines dieser Grundkriterien, Vers 4, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. Das ist eine Grundvoraussetzung für Älteste. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht, der gut vorn dran steht und sich um seine Frau und seine Familie kümmert. Und dann werden die Kinder noch angesprochen und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das ist ein Hauptmerkmal, oder wo man geistliche Leiter aussucht. Nach diesem. So, aber hier kommen wir zu diesem Wort vorstehen, der seiner Familie oder seinem eigenen Haus, und damals gehörten da dann auch die Hausbediensteten als weiter noch dazu, der seinem ganzen Haushalt gut vorsteht. Was bedeutet das Vorstehen? Das ist nochmal das Hauptsein des Mannes beschrieben. Vorstehen bedeutet als erstes, ich als Mann bin verantwortlich vor dem Herrn, wenn ich vorne dran stehe für meine Ehe und Familie, bin ich auch verantwortlich, die Hauptentscheidung in einer Ehe und Familie zu treffen. Und dafür aber auch die Verantwortung zu übernehmen, wenn was schief geht. Amen. Die Entscheidungen werden natürlich von beiden Ehepartnern getroffen. Aber wenn Mann und Frau sich nicht einig sind, ja, wenn es um grundlegende Fragen geht, grundsätzlich, wo ziehe ich hin oder welche Gemeinde gehe ich oder was dies, das und jenes, hat der Mann vom Herrn her immer das letzte Wort. Weil er vor dem Herrn aber auch dafür Rechenschaft geben muss und gerade stehen muss. Ja? Übernahme von Verantwortung bedeutet, ich treffe Entscheidungen zum Wohle meiner Frau und meiner Familie. Es geht nicht um das eigene Wohl, das der Mann jetzt durchstreckt, jetzt wird so gemacht und hat in sich diese selbstsüchtigen Gedanken zu meinem Besten. Nein, Christus muss in dem Mann so stark wirken als Haupt, dass der Mann seinen eigenen Zielen, Wünschen, Sehnsüchten und Ambitionen gestorben ist. Das Kreuz ist immer die Grundvoraussetzung. Amen. So, und dann bedeutet das, die Hauptentscheidungen trifft das Haupt zum Wohle der ganzen Familie. Amen. Gut. Nächstens, der Mann dadurch, dass er vorsteht, die Verantwortung übernimmt für seine Frau und Familie, bedeutet das Schutz. Geistlich wie natürlich. Der Mann ist vor dem Herrn verantwortlich für den geistlichen Schutz seiner Frau und seiner Familie. Er ist verantwortlich für die geistliche Atmosphäre in seinem Haus, für Frieden, Geborgenheit und Annahme. Wenn dort irgendwas nicht klappt im Haushalt, wenn Unfriede da ist, keine Annahme da ist, wenn die Agape lieber nicht fließt, so wie es sein soll, wenn keine Geborgenheit da ist, dann ist es die Aufgabe des Mannes, auf die Knie zu gehen und sich dem Haupt unterzuordnen, Christus zu fragen, was ist hier schiefgelaufen, wo hat der Feind Zugang gefunden und diese Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und der Mann ist auch verantwortlich für geistlichen Schutz. Vorstehen bedeutet vorne dran und du empfängst die volle Wucht des Widerstandes der Mächte der Finsternis ab. Du fängst die volle Wucht von Isabel ab. Isabel treibt immer Keile in Beziehung. Du fängst die volle Wucht ab. Isabels vorderstes Ziel ist von Gott gesetzte Leiterschaft, die ihre Verantwortung wahrnimmt. Das ist ihr erstes Target, ihr erstes Ziel. Und das attackiert sie in der Familie und das attackiert sie in der Gemeinde. So, das fängt der Mann als erstes ab. Du musst wissen als Ehemann, wie du mit Isabel kämpfst. Ansonsten hast du den Kampf schon verloren und dann nach Isabel kommt Ahab. Die beiden wirken immer zusammen, die kommen immer im Doppelpack. Wenn ein Mann nicht gelernt hat, im Geist gegen Isabel zu kämpfen, wird er zu einem Ahab oder kommt ein Ahab-Spirit, übernimmt diesen Mann und er wird passiv. Und dann, ein passiver Mann tritt hinten ran, dann muss die Frau das ausfüllen, weil die Gefahr ist da für die Familie, wenn der Mann die Rolle nicht ausfüllt. Und sie kämpft dann auf ihrer Front. Der Herr gibt durch sie Gnade, aber es ist der Frau nicht ihre Aufgabe, gegen Isabel zu kämpfen, sondern der Mann, er hat die Aufgabe vom Herrn als Schutz vor der Familie zu stehen. Amen. Und viele haben Männer, die sich zurückgezogen haben, werden passiv und haben einen Ahab-Spirit. Und ihr könnt es nachlesen in der Schrift, es gibt viele Kriterien, wo man sich dann manchmal wiederfindet. Also Passivität, Rückzug, sich nicht dem Kampf stellen, ist ein Kriterium, dass man schon von diesem Ahab-Spirit etwas in sich trägt. Aber das kommt daher, weil man seine von Gott gegebene Position nicht einnimmt. Hab keinerlei Furcht vor diesen Mächten. Ihr Lieben, das ist das, was kommt wie ein drängender Strom in unserem Land. Was kommt wie ein drängender Strom, nicht nur in der Gesellschaft. Diese ganze Emanzipation, die ganze Lehren von den Grünen, diese ganzen Dinge, das hat alles einen Spirit dahinter. Diese Ehe, Familie zerstören, Gender Mainstream, Homosexualität, Lesbianismus, ist alles auf dieser Grundlage dieses Geistes von Isabel aufgebaut. Wie gesagt, du als Mann musst lernen, mit diesem Geist täglich zu kämpfen. Und ich mache das mindestens zweimal am Tag. Früh und abends und wenn es drauf ankommt, zwischendrin. Weil wir haben die Verantwortung, Du hast die Verantwortung nicht nur für, also als geistlicher Leiter hast du nicht nur die Verantwortung für deine Ehe und Familie, sondern auch für die gesamte Gemeinde. Und du musst lernen, wo sind die Ansätze, wo kommt dieser Geist rein, wo sind die Ansätze, musst du sofort konfrontieren. Und diesem Geist darfst du keinen Millimeter Raum geben. Wenn du diesem Geist Raum gibst, wirst du zum Ahab. Der hat Isabel Raum gegeben, sie hat ganz Israel, das Nordreich, übernommen und in Hurerei Götzendienst verführt und grässliche Sünden. Das war nur, weil Ahab seine Position als König Israels nicht eingenommen hat. Gut. Es geht um Schutz unserer Ehen und Familien, weil nichts ist mehr angegriffen heutzutage wie eine gut funktionierende christliche Ehe, wird von Tag und Nacht, und der Teufel macht keine Pause, macht keinen Urlaub, er greift Tag und Nacht christliche Ehen und Familien an, um sie zu zerstören. Weil jede christliche Ehe, wohlgemerkt, ist ein Spiegelbild für Christus und die Gemeinde. Und das will er von der Erdboden auslöschen, vom Erdboden. Nochmal, der Mann ist verantwortlich für Schutz, geistlichen Schutz vorzustehen, die Verantwortung zu übernehmen, vor seiner Familie zu stehen, sämtliche geistliche Angriffe abzuwehren, im Gegenteil noch den ersten Schritt. Du musst dem Teufel immer einen Schritt voraus sein. Nicht in Defensive, sondern in Aktion. Und ein gutes Beispiel dafür ist David. Und wenn du das wahrnimmst, als Mann, dieses Haupt ausfüllst, hast du in deinem Haus Frieden. Hast du in deinem Haus Shalom. Hast du in deinem Haus Annahme und Geborgenheit und die Liebe kann fließen. Der Mann ist verantwortlich für den äußeren Schutzraum. Amen. Nächstes, was das Vorstehen bedeutet, Versorgung. Der Mann ist vor dem Herrn verantwortlich für die Versorgung seiner Frau und seiner Familie in erster Linie. Das bedeutet nicht, dass die Frau nicht auf Arbeit gehen darf, weil sie kein Geld verdienen darf. Aber der Mann hat die vorrangige Aufgabe, vorzustehen, bedeutet versorgen. Wie Christus die Gemeinde versorgt mit lebendigem Wasser und mit lebendigem Brot und mit allem, ist der Mann verantwortlich, seine Frau und seine Kinder zu versorgen. Erstens mit Finanzen und dass Nahrung da ist. Er ist verantwortlich auch für die Wohnstätte, sei es eine Wohnung oder Haus, wie immer, dass die Familie dort zu Hause ist und dass das Ganze instand gehalten wird. Also für das ganz Praktische ist der Mann in allen Dingen verantwortlich. Und er hatte vom Herrn die entsprechenden Begabungen und aufgrund seiner Körperstatur auch bekommen. Des Weiteren ist der Mann auch verantwortlich für die geistliche Versorgung der Familie und das nennt man den Priester der Familie. Der Mann ist dadurch, dass er berufen ist, Haupt zu sein unter Christus und das Wort des Christus zu empfangen, ist der Mann auch in Verantwortung als Gemeinde oder beziehungsweise als Familienvorstand, als Priester der Familie für die geistliche Zurüstung und Ausbildung, Belehrung seiner Kinder. In erster Linie. Die Frau füllt natürlich auch vieles aus, wie es bei uns war. Na, weil ich war ja 12 Stunden, manchmal Sommer 13 Stunden unterwegs, jeden Tag, Samstag manchmal noch und dann hat man Gemeinde. Und so, die Simone hat vieles da gemacht, was die Belehrung der Kinder, speziell Mütter zu Töchtern. Das ist ganz wichtig. Bei manchen Dingen kann da der Mann, was töchterliche Geschichten betrifft, nicht so mitreden, sondern ein Mann, ein Vater muss seine Töchter lieben. Er muss sie wertschätzen, er muss sie bestätigen und muss Zeit mit ihnen verbringen. Und er muss ihnen die väterliche Unterstützung geben, dass ihr Selbstwertgefühl oder Selbstwert aufgebaut wird. Das ist Aufgabe des Vaters. Aber so was zu frauliche Sachen sind, ist es schon dann mehr die mütterliche Seite. Aber das Wort Gottes lernen ist Hauptaufgabe des Mannes und er kann sich mit seiner Frau auf jeden Fall dort reinteilen. Aber wenn gar nichts läuft in einer Familie an geistlicher Unterweisung, dann zieht der Herr den Ehemann zur Rechenschaft und nicht die Frau. Geistliche Versorgung, Priester der Familie. Wie Christus die Gemeinde mit dem Wort Gottes ernährt. Amen. Und zwar täglich. Tägliche Unterweisung der Kinder. Es gibt noch aus der guten alten Zeit, gibt es noch Biografien, wenn du sie liest, wo es noch kein Smartphone gab oder das fast vorsintflutliche Gerät TV, also Fernseher, wo es das noch nicht gab oder kein Radio, dann haben die Familienväter in den christlichen Familien jeden Abend die Kinder und die im Wort Gottes unterwiesen. Ein Abschnitt. Amen. Kehrt dahin zurück. Wir Männer sind dafür verantwortlich. Gebetszeiten haben mit der Frau täglich und Gebetszeiten haben mit der Familie. Und wenn es eine Viertelstunde ist. Das bedeutet Vorstehen, Haupt sein, und dafür ist der Mann verantwortlich. Wie das dann ausgefüllt wird, das kann jede Familie für sich machen. Der Mann ist verantwortlich, dass das jeden Tag läuft. So, und was sagt Paulus hier mit diesem Vorstehen, dem Hauptsein? Ihr Lieben, man redet viel über jüdische Wurzeln. Wir müssen zurückkehren zu den jüdischen Wurzeln. Das bedeutet nicht den Schabbat halten oder irgendwelche Schweinefleisch essen oder dies, das und jenes. Lasst es mal beiseite. Sondern die jüdischen Wurzeln bedeutet, dass der Ehemann genau das tut, was ich gesagt habe. Der Familie vorsteht, als Haupt, die Hauptentscheidung trifft, Schutz gewährt und die Versorgung im Geistlichen wie im Natürlichen. Und das wurde schon seit Urzeiten den Nachkommen Abrahams jeder Generation weitergegeben. Amen. Also jeder Jude wusste, wenn er heiratet, dass er diese Verpflichtungen, diese Verantwortung übernehmen muss, wenn er heiratet. Und deswegen haben jüdische Männer manchmal erst mit 30 oder so geheiratet, weil sie dann in dieser Lage waren, geistig und körperlich reif zu sein, ein Haus zu bauen, diese Schutzgrundlage darzustellen und natürlich dann auch für Schutz zu sorgen. Amen. Im natürlichen Bereich. Und damals war das noch so, wenn du das liest im Alten Testament, dann sind die Männer in den Krieg gezogen, um ihre Frauen und Kinder zu schützen, um ihr Hab und Gut. Na? Sie nahmen ihr Schwert und zogen dem David hinterher in den Kampf. So. Und lasst uns kämpfen, war der Schlachthof für unsere Frauen und unsere Kinder. Dass nicht die Kanaaniter kommen, sie übernehmen. Das war damals eine ganz harte Zeit. Aber auf unsere Zeit bezogen ist es der geistliche Kampf mindestens noch intensiver. Da ist nämlich täglich gegen diese Mächte der Bosheit. So. Und ein Israelit wusste, dass er die Hauptentscheidung trifft und wie er die Familie zu versorgen hat. Ein jüdischer Mann durfte nicht heiraten, wenn er kein Haus gebaut hatte. Wenn er keine Grundlage geschaffen hat, dass die Familie darin wohnen kann. Und das Haus so groß genug, dass er noch Kinder mit das Haus bevölkern kann. Erst dann durfte ein jüdischer Mann heiraten. Beziehungsweise durfte seine Frau dann nach Hause holen. Also die ganzen Grundvoraussetzungen mussten stimmen. Vorher hat ein Brautvater seine Tochter nicht entlassen. Oder eigentlich war der Bräutigamsvater verantwortlich, dass seine zukünftige Schwiegertochter genau das bekommt, was ihr zusteht. Dass sein Sohn, eigentlich war der Bräutigamsvater verantwortlich, dass der Sohn all diese Grundsätze, Grundvoraussetzungen an der zukünftigen Familie erfüllt. Amen. Das war die Aufgabe der Väter. So, und da kommen wir jetzt wieder zu den Aufgaben zu den Vätern, zu den Söhnen. So hat jeder Vater die Aufgabe vom Herrn, seine Söhne auf Ehe und Familie vorzubereiten. Sie beziehungsfähig zu machen, seine Söhne zu bestätigen, aber auch zu ermahnen, wenn sie durchhängen, ne? So in der Teenie-Phase, dann nur für sich. Bereite dich vor, du musst bald dich um eine Frau und Familie kümmern. Erlerne einen ordentlichen Beruf, dass du deine Familie ernähren kannst. Ansonsten kann ich mein Ja-Wort zu dieser Ehe nicht geben, weil ich nicht sicher bin, ob du sie durchkriegst. Weil damals gab es kein Hartz IV. Sondern der Mann, keine Arbeit, nichts angebaut, nichts zu essen. Und was macht er dann? Baba, kannst du mal. Ha? So war es damals. Und heute geht man zum Staat. Aber Wisst ihr, was ich meine? Ein Mann bereitet seine Söhne auf die Ehe vor. Ein Mann bereitet seinen Sohn auf die ganzen grundlegenden praktischen Dinge vor. Wie man praktisch auch im Haushalt Dinge erledigt, die einfachsten Reparaturen durchführt. Du musst ja nicht, jeder Mann muss ja nicht ein Haus bauen, aber du musst die praktischen Dinge in einem Haushalt, wie man ein Loch in der Wand bohrt, wie man irgendwelche Dinge dann macht, was repariert, das muss ein Mann seinen Söhnen beibringen. Genauso wie eine Mutter ihren Töchtern das Kochen beibringen muss. Das sind die grundsätzlichen Dinge, was eine Mutter ihrer Kinder, ihrer Töchter lehrt, wie man kocht. Simone bringt das gar nicht so nach Kochbuch, aber das schmeckt super. Und sie kocht immer noch Gefühl. Und dann hat sie ihren Kindern doch so weitergegeben. Also sie gucken jetzt auch am Zimmer ins Kochbuch. Ich habe jetzt der Sarah mal gesagt, sie kostet, das schmeckt bei ihr 98% von dem, wie es bei ihrer Mutter schmeckt. Also das ist eines der höchsten Lobe. Bei den anderen zweien auch. Ich kann ja die 2% nicht noch drauflegen, dann. Ich muss auch ehrlich sein. Das ganz kleine Fünkchen fehlt noch. Ja, genau. Es kommt erst in die Jahre. Durch die Erfahrung. Ja. Aber zurück. Na, die Väter sind verantwortlich, ihren Söhnen das ganz praktische Handwerk beizubringen, damit die dann fähig sind, für ihre Familie zu sorgen. So, und das sind jetzt mal so ein paar Dinge, die das Wort Gottes von Hauptsein für die Männer beschreibt. Gibt es sicher noch mehr, aber ich habe jetzt mal die grundlegenden Dinge rausgenommen. Und wenn, wie gesagt, wenn man redet von jüdischen Wurzeln, ist das im Prinzip eins von, ich glaube, drei Hauptmerkmalen, die es in der Gemeinde wieder zu entdecken gilt. Gut. Jetzt machen wir nochmal eine Gegenüberstellung und nehmen dort jetzt mal die Frau dran. Jetzt haben wir eine ganze Weile über das Hauptsein des Mannes gesprochen. Jetzt wechseln wir mal rüber zur Frau. Und das ist so wichtig, dass wir uns das mal aufschreiben müssen. Ne? So, dann haben wir hier die Frau auf der linken Seite. Und hier den Mann auf der rechten. Da kommt nämlich dann auch nochmal dran. So, Mann und Frau in der Ehe stehen, so sind zusammen durch einen Bund, den Ehebund, / Kreuz. Das bedeutet, Bund bedeutet Kreuz. Ich muss mir selbst sterben, um in dem anderen zu leben. Im Hebräischen heißt Bund Berit. Und die Israeliten sagen nicht einen Bund abschließen oder einen Vertrag abschließen, sondern sie sagen einen Berit schneiden. Also einen Bund schneiden. Und das bedeutet, bei jeder Bündnisabschluss wurde dort ein Tier geschnitten, es wurde geschächtet und das ausgeflossene Blut war die Besiegelung dieses Vertrages, dieses Bundes. Und damit hat sich jeder dieser Bündnisparteien bereit erklärt, für den anderen zu sterben. Das heißt, das Leben einzusetzen für seinen Bündnispartner. Deswegen den Bund schneiden und das Blut. Und so hat es Christus getan. Jesus hat den neuen Bund besiegelt durch sein eigenes Blut. Hat Jesus nicht gesagt, dies ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Er hat sein Blut vergossen, damit der neue Bund besiegelt werden konnte. Das Blut wurde geschnitten in seinem eigenen Fleisch. Der Bund, den er mit uns Menschen eingegangen ist. Ja? Und genauso sollten wir als Gemeinde unser Leben für Christus hingeben, dass wir nicht mal uns selbst gehören, sondern ihm. Und all das hatte ich letztes Mal erklärt über das Kreuz. So, und bei einem Eheabschluss, einem Abschluss eines Bundes in einer jüdischen Ehe, Hochzeit, war das so, dass die Verlobungsfeier rechtskräftig war. Bei der Verlobungsfeier wurde der Ehevertrag vorgelesen von beiden. Und dann haben sie diesen Vertrag zugestimmt, also die zukünftige Braut hat dem Bräutigam zugestimmt und er ihr. Und besiegelt wurde das Ganze, indem beide einen Kelch Wein gemeinsam getrunken haben. Also da wurde jetzt kein Tier geschlachtet, sondern der Wein war dann das Siegel für das Blut und so wurde der Ehevertrag besiegelt. Amen. So. Und damit war eine jüdische Ehe praktisch rechtskräftig und dann musste der Ehemann nach Hause gehen und das Haus bauen und wenn es fertig war und der Bräutigam Vater hat gesehen, jetzt ist für meine zukünftige Frau, Schwiegertochter und Familie alles zu weit, mein Sohn hat es gut gemacht, dann wurde die Hochzeit bestimmt vom Bräutigam Vater. Amen. So, und ich habe meine ganze Predigt drüber gehalten in Beziehung Christus, die Gemeinde, jüdische Hochzeit. Ne? Aber das mal als Ausschnitt davon. So, und um einen Ehebund einzugehen, müssen erst die Grundvoraussetzungen stimmen. Da habe ich letztes Mal schon gesagt, dass die geistliche Einheit von beiden da sein muss, als erstes in den grundlegenden geistlichen Dingen. Ansonsten ist eine christliche Ehe nicht möglich, diese Einheit. Und dann muss jeder bereit sein, das Kreuz auf sein eigenes Leben anzuwenden, sich selbst zu sterben, um in seinem Partner neue Gestalt zu gewinnen. Wie hat Jesus gesagt? Eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Amen. Also das bedeutet, als Ehemann musst du bereit sein, dein Leben niederzulegen, für deine Frau und Familie zu sterben und umgedreht genau dasselbe. Und das bedeutet Bund, Kreuz. Amen. Das letzte Mal habe ich euch was erzählt, ne, von unserem persönlichen, wie wir zusammengekommen sind mit dieser abenteuerlichen Zeichnung und dann ein paar Sachen aus unserem Eheleben mache ich heute nicht mehr. Aber eine Sache hat sich Simone daran erinnert, wo ich dann damals vor eurer Türe stand, ganz mutig mit 16 und sie kam runter und dann habe ich sie gefragt, also wie es mir geht, habe ich sie gefragt, glaubst du an Jesus? Das war mein die erste Grundvoraussetzung. Wenn sie gesagt hätte, ich glaube nicht an Jesus, wäre ich wieder gegangen. Weil das ist die Grundvoraussetzung, wo meine Ehe aufbaut. Ich wusste von ihrer Schwester, die ging damals in eine junge Gemeinde. Simone war noch zu jung, erst im darauffolgenden Jahr. Bist dann der Glaube dazugekommen, ne? Ja. Also war ich mir nicht hundertprozentig sicher und das war leider meine erste Frage. Glaubst du an Jesus? Er hat gesagt, ja. Okay, dann können wir weitermachen. Ja, die Grundvoraussetzungen müssen geklärt sein, sonst ist das Ganze, worüber wir sprechen, nicht möglich, weil in beiden muss Christus leben. So, die Beziehung zueinander. Beziehung. Die Beziehung zueinander ist. Ich kriege das jetzt schlecht hin. Christus plus Gemeinde. Na, wie Christus die Gemeinde mit der Gemeinde umgeht, ist die Beziehung vom Mann zur Frau. Und bei der Frau ist, wie die Gemeinde in Beziehung steht mit dem Christus. Und das Ganze hat man schon erwähnt. Ist ein Spiegel für die Welt, die dann erkennt, zu welcher Einheit uns Gott berufen hat mit Christus, weil das die christliche Ehe widerspiegelt. So, das ist so unsere Berufung von Gott her. Das sind alles Dinge, wie Gott sich eine Ehe vorstellt. So, und das Erste, wenn wir dort drüber sprechen, was diese Aufgaben einer Frau und die Aufgaben eines Mannes sind, das Erste ist für beide gleich. Die oberste Priorität, die Identität in Christus. Also jeder muss eine gefestigte oder wachsende Identität in Christus haben, woraus ein gesunder Selbstwert kommt. Jemand mit einem gestörten oder mit Minderwertigkeit und einem gestörten Selbstwert kann keine Ehe eingehen in diesem Sinne. Er würde den anderen, entweder die Frau den Mann oder der Mann die Frau, benutzen, missbrauchen für seine eigenen Bedürfnisse, um sein eigenes Selbstwertgefühl aufzubauen, weil entweder Mann oder Frau, im schlimmsten Fall alle beide keine Identität haben. Diese Ehe wird nicht lange halten, weil das wird zum Chaos. So, wohlgemerkt, der Mann geht wieder den ersten Schritt. Jeder braucht eine gefestigte Identität in Christus und ein gesättigtes, vom Liebe des Vaters gesättigtes Annahme, Selbstwertgefühl. Zumindest in den Grundsätzen. Und beide, da kann man ja dann noch wachsen. Das ist ein Prozess. Aber die Grundsätze müssen dort geklärt sein. Und dann ist man erst fähig, dem anderen in einer entsprechenden Art und Weise zu dienen. Ansonsten wird man nur für sich selber egoistisch das ziehen. Deswegen ist das Thema Identität in Christus vom Grundlagenkurs so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Es war viel Lehre, viele Schriftstellen, aber wie der Markus das schon deutlich gemacht hat letzte Woche in der Begrüßung, nimm dir diese Stellen durch und bau dir deine Identität in Christus, dass du fest bist da drin. Amen. Übrigens habe ich das Thema, es war für mich eine riesen Herausforderung und ich habe den Herrn gefragt, wie soll ich das denn machen mit dem Identität in Christus? Wie soll ich das Thema jetzt rüberbringen? Es gibt viele, die Bücher schreiben darüber oder Vorlagen, aber du musst das reden, was du selber im Herzen hast. Ansonsten ist es trockener Lehrstoff und nichts hat mich richtig befriedigt. So, und da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Heiliger Geist, lehre du mich über die Identität in Christus, was ich hier weitergeben soll. Und nach einer Weile hat der Heilige Geist in meinem Herzen eins nach dem anderen, ich habe seitenweise vollgeschrieben, was er mir gesagt hat. Und hinterher habe ich gefragt, jo, jetzt bring das mal bitte in eine göttliche Ordnung. Hinterher habe ich nochmal Seiten vollgeschrieben und das, was ich geschrieben habe, in Ordnung gebracht. Also in eine göttliche Ordnung. So. Also das, was ich bisher gesagt habe, ist das Wenigste von mir, sondern es ist das, was ich vom Herrn empfangen habe und euch weitergegeben habe, was die Identität in Christus betrifft. Und ich will nochmal auf einen Punkt eingehen, was ich das letzte Mal gesagt habe, dass die wahre Identität in Christus folgt Christus auf dem Fuße, nämlich mit Christus, in ihm die Vergebung empfangen, die Rechtfertigung und die Reinwaschung, aber dann den Schritt weitergehen mit dem Christus durch die Beschneidung, dass der alte Mensch beschnitten wird, mit dem Christus in den Tod, in die Taufe, in den Tod getauft werden, um dann in das neue Leben zu kommen. Nur dann kommt eine wahre Identität in Christus hervor. Amen. Und interessanterweise habe ich dann Anfang der Woche meine Predigt gehört von David Ferguson und der genau das so beschrieben hat. Ich dachte, Mensch, preis dem Herrn. Und er hat seine Predigt dort genannt, das Evangelium des Teufels. Ich dachte, oh, hörst du mal rein. Was predigt denn der Teufel für ein Evangelium? Und da hat David Wilkerson genau die Aufzählung, die ich letztens gemacht habe, Vergebung der Sünden, Rechtfertigung durch das Blut, vollkommen reingewaschen, Beschneidung mit Christus, in die Taufe, in den Tod gestorben und erst dann in das neue Leben in Christus hineinzukommen. Sagt er, das ist das volle Evangelium. Und da sagt er, das Evangelium des Teufels ist, man predigt den Leuten Christus, die Vergebung, man predigt ihnen mit seinen Worten gesagt, all the benefits of the cross. Man predigt den Leuten all die Segnungen des Kreuzes und man hält den Leuten vor the requirements of the cross, also die Erfordernisse, das, was das Kreuz von uns fordert. Man macht hier Stopp. Man sagt nur, komm zu Jesus, deine Sünden werden dir vergeben, du wirst gerechtfertigt, gereinigt durch die Gnade und dann ist gut. Und sagt er, das ist das Evangelium des Teufels. Weil damit hindert der Feind, dass Leute in die wahre Identität in Christus hineinkommen. Du kommst erst hinein, wenn du mit dem Christus beschnitten bist, innerlich am Herzen, mit ihm in den Tod bist, dann nichts mehr von dir übrig bleibt, erst dann kommt das Auferstehungsleben hervor. Und der Teufel hat keine Panik vor Leuten, die Sündenvergebung erlebt haben und Rechtfertigung, sondern vor denen, die mit Christus auferweckt worden sind. Täusch dich nicht, der Teufel ist sehr religiös. Und das ist seine Taktik in der Endzeit. Weil Paulus sagt, ein Merkmal der Gläubigen in der Endzeit besteht darin, sie haben eine Form der Gottseligkeit, sie reden über Vergebung, sie reden über Gerechtigkeit, über Gnade, aber lassen die Kraft vermissen in ihrem Leben. Und ein veränderter Lebensstil kommt erst hier, nachdem du mit Christus beschnitten und gestorben bist, kommt erst ein veränderter Lebensstil hervor und die Kraft des Kreuzes wird wirksam in einem menschlichen Leben. Und er hat es bezogen auf diese Megachurch, die wie Pilze rausgewachsen sind, links und rechts in New York neben ihm. Alle möglichen haben Tausende und die streiten sich, oh, ich habe 10.000 Mitglieder, ich habe 20.000. Da sagte die Predigen das falsche Evangelium und sie und ihre ganzen Gemeinden sind auf dem Weg straight to hell, also geradewegs zur Hölle. Und das ist vor ein paar Jahren gewesen. Und das David Wilkerson schätze ich sehr und hat das einen guten Einblick. Und ist das, was man auch in unserem Land, ich habe dann mal Nachrichten, was man so hört, ist genau das, was aus Amerika herüberschwappt. So viel dazu. Das ist das Evangelium des Teufels. The benefits, not the requirements. Die Segnung ohne die Erfordernisse des Kreuzes. Welchen Anspruch das Kreuz an uns hat. Gut, also, und das bedeutet auch für die Ehe eine christliche Ehe funktioniert nur dann wie geschmiert, wenn beide bereit sind, auch die Anforderungen, die das Kreuz an einen Ehepartner hat, zu erfüllen. Nämlich sich vom Kreuz beschneiden zu lassen von dem eigenen Ego, um dann mit dem Partner in diese Einheit zu kommen. So, jetzt fangen wir mal bei der Frau an. Jetzt war das erste, hat man schon bei Paulus genannt, in Vers 22 und Vers 33. Das ist eine Frau, hat vom Herrn die Aufgabe, die göttliche Schöpfungsaufgabe, in einer gesunden Ehe sich dem Mann in allen Dingen unterzuordnen, nicht zu manipulieren. Oder Paulus sagt sogar 1. Timotheus 2, Vers 12, die Frau darf nicht den Mann beherrschen und nicht manipulieren. So, also eine Frau stirbt sich selbst, ordnet sich ihrem Mann unter, zeigt damit ihre Liebe, Unterordnung. Ich will euch mal, weil das hat immer so einen komischen Beigeschmack, ja? Es ist vollkommen in Ordnung, die Frau sich dem Mann im Allen unterordnen. Aber dass die Frauen das immer verstehen, warum Paulus das ja so schreibt, warum der Herr das so in dem Wort betont. Schaut doch mal rein. Ich gehe jetzt mal das von meiner Sichtweise durch. Ich zitiere nur die Bibelstellen. Wie ist denn eine Frau entstanden? Paulus sagt, die Frau ist vom Mann genommen. Und die Frau wurde um des Mannes willen gemacht und nicht der Mann um der Frau willen. Ja? So. Das Dilemma war damals, Gott schuf den Mann und dann sah er, dass er nicht glücklich war. Er hatte die vielen Tiere im Garten und da war er nicht zufrieden und nicht glücklich. Und da hat Gott gesagt, ich will ihm ein Gegenüber schaffen, was hundertprozentig zu ihm passt, damit der Mensch nicht allein sei. Ja? So. Und was machte Gott? Er schuf nicht aus Leben noch eine Frau, sondern er ging hin, setzte den Mann in Narkose, das war die erste OP übrigens, er ließ den Mann in einen tiefen Schlaf fallen und nahm von seiner Seite, aus der Herzseite, nahm er eine Rippe heraus, schloss die Stelle wieder und Adam weckte dann irgendwo auf, hat es noch gar nicht gemerkt, dass ihm was fehlt, gleich im ersten Moment. Und als er zur Besinnung kam, dann stand so ein wunderbar geformtes Wesen vor ihm. Und Gott sagte, das ist dein Gegenüber, was hundertprozentig zu dir passt. Und der Adam sagt, bitte, alle Tiere, die aufgetaucht sind, die sind ja nicht so mir ähnlich. Und ich habe ihnen Namen gegeben, aber das, sagt er, ist ja Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Und dann sagt er, ich werde sie Männin nennen. Er hat keinen besseren Namen gefunden wie Männin, denn vom Mann ist sie genommen. Und das ist im Hebräischen bis heute so, dass Mann heißt im Hebräischen Ish und Frau heißt Isha. Und das bedeutet Männin. So. Also ihr Frauen, ihr seid Männinnen. Isha, laut der Bibel. Ja, vom Mann genommen. So. Und Dann geht die nächsten Verse, sind die Verse, die wir immer wieder bei Hochzeiten zitieren und die Paulus auch hier diesen Vers erwähnt in der Beziehung von Christus und der Gemeinde. Der Mann steht da und sieht Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das ist ja was, was von mir, das ist eine Männin, denn von mir ist sie genommen. Und dann steht dort, und ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau ankleben, und die beiden werden wieder zu einer Einheit werden. Amen. Das heißt, die Frau in der Ehe kehrt wieder zu ihrem Ort zurück, wo sie genommen ist, nämlich ans Herz des Mannes. Und der Mann kann ohne diese Frau nicht leben. Das heißt, er hat Defizite. Warum hat er ein Gegenüber gebraucht? Weil er unvollkommen war. Er hat ein Gegenüber gebraucht, das ihn unterstützt, was ihn zur Seite gestellt ist, und in einer Ehe kommt die Rippe wieder zum Mann zurück. Die beiden werden, wie sagt die Schrift, wieder ein Fleisch werden. Sie werden zu einer vollkommenen Einheit zusammenkommen. Und so ist Mann und Frau in einer Einheit wieder komplett. So, und wo kommt die Frau rein beim Mann? Hier, ans Herz. Deswegen hat die Frau viel mehr Emotionen. Sie ist herzlicher, na? Weil sie lebt unter dem Schutz des Mannes, die ganze dahin. Na, der Mann muss vorne. So, sie ist vom Herzen genommen und sie füllt im Mann einen Mangel aus, den niemand anders ausfüllen kann. Amen. Zurück ans Herz. Und das bedeutet Unterordnung, ihr Lieben. Diesen Platz wieder einzunehmen als Ehefrau, die Rippe kommt wieder ins Herz oder na, kommt wieder herein. Der Mann ist das Haupt und dann muss ich da wieder um alles sorgen. Ja? Von Gott gegebenen Auftrag. Auch die Frau, Unterordnung bedeutet, ich kann mich wieder anlehnen. Ich habe Geborgenheit, ich habe Schutz von einem Mann, der mir als Haupt gegeben ist. Amen. So kann man das besser verstehen, und das Fleisch versucht dann durch die Frau den Mann zu manipulieren oder zu beherrschen, und das ist dort, braucht es dort das Kreuz. Na, die Bibelstellen dazu, Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, und Vers 33, doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Respekt und Achtung. So, und jetzt wollen wir nochmal eine Stelle anschauen, was die Frau betrifft. Die kommt beim Petrus ein bisschen besser weg. 1. Petrus 3, Vers 1 bis 6. Dort schreibt Petrus über die Frauen. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wieder zurück ans Herz, in diese Schutz. Na, du kommst unter den Schutz und du füllst den Mangel im Mann aus, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Und hier spricht Petrus von Ehen, wo der Mann noch ungläubig ist. Das heißt nicht, dass die in diesem Zustand geheiratet haben, sondern die Frau hat sich, beide waren ungläubig, und dann während ihres Lebens hat die Frau sich zum Herrn bekehrt. Und es ist meistens so, dass die Frauen sich zuerst zum Herrn bekehren und die Männer dann hinterherkommen. In der Regel ist es so. Und Petrus spricht diese Frauen an, die sich dann während ihres Ehelebens bekehrt haben, weil manche haben versucht, ihre Ehemänner durch oder ihr Partner zu bearbeiten durch Worte, und die machen sie nur zu. Und da sagt er zu den Frauen, haltet mal den Mund, bearbeitet eure Männer nicht, zur Gemeinde zu kommen oder dies, dass sie sich endlich mal bekehren müssen, sondern ohne Worte, pst, ohne Worte, durch den gottesfürchtigen Wandel bringst du deine Männer zur Überzeugung, dem Herrn nachzufolgen. Und ich habe viele Zeugnisse gelesen, wo Frauen dann mal aufgehört haben, ihre Männer zu bearbeiten und das, was eine christliche Ehefrau ausmacht, zu leben zu Hause, dass die Männer dann von ganz alleine überführt wurden durch den Heiligen Geist und sich bekehrt haben. Weil du gibst dem Heiligen Geist dann Raum. So. Wenn die Männer euren in Ehrfurcht sauberen Wandel sehen. Euer Schmuck soll nicht der äußere sein, Haarflechten anlegen von Goldgeschmeide oder das Anziehen von prächtigen Kleidern. Das bedeutet nicht, dass eine Frau keinen Schmuck tragen darf, aber damals war das genauso, wie ich es schon an manchen Gemeinden gehört habe, hier ist zum Glück nicht der Fall, dass man den Sonntagsgottesdienst dazu nutzt, das neue Kleid zur Schau zu stellen oder den neuen Schmuck und sich damit in der Gemeinde zu präsentieren und die Blicke aller auf sich zu richten, um dadurch das Selbstwertgefühl aufzubauen. Und es gab schon damals gingen die Frauen total rausgeputzt zum Theater und sonst wo und haben ihre Aufmerksamkeit gezogen und hat Paulus gesagt, das soll in der Gemeinde nicht so sein. Zieht euch schick an, aber nicht so, dass, anständig, aber nicht rausgedonnert oder so, ne? Rausgeputzt. So, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Und das ist der nächste Punkt, den Petrus ja erwähnt. Der Schmuck einer christlichen Ehefrau ist ein sanfter Geist. Stiller und sanfter Geist, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. So, und das schreibt Petrus über die Frauen. Man muss hier noch anmerken, wenn hier steht im Vers 6, dass Sarah dem Abraham gehorchte, im Untertan war, das ist ja in Ordnung, und ihn Herr nannte. Ja, da musst du jetzt als Frau nicht nach Hause gehen und deinen Mann mit mein Eheherr ansprechen. Es wird dadurch das Selbstwertgefühl deines Ehemanns aufbessern. Kannst du vielleicht machen, um ihn mal zu Wert zu schätzen. Kannst du sagen, vielleicht fordert es deinen Mann noch aus. Ein heute Nachmittag und sagt am Kaffeetisch, hast du das mitgekriegt in der Predigt? man muss dazu sagen, dass es gar nicht so schlecht ist. Nee, man muss dazu. Nee. Sarah nannte Abraham Herr und war im Gehorsam, weil man muss das Grundprinzip verstehen, weil, was hatte ich vorhin gesagt, dass im Hebräischen heißt eine Frau Isha, also Männin, vom Mann genommen, aber eine Ehefrau nennt ihren Ehemann Bali. Nicht ich, also mein Mann, mein Ich, sondern sie im Hebräischen heißt ein Ehemann, wenn eine Ehefrau ihren Ehemann anspricht. Nicht eine andere Frau ihren Mann, ne? Sondern wenn eine Ehefrau ihren Ehemann anspricht, heißt es im Hebräischen Bali, das heißt mein Herr. Amen. Daher versteht ihr jetzt, warum Petrus das ja schreibt. Petrus war ein Jude. Und Sarah und Abraham auch. Und Baal, das hat nichts mit dem Götzen Baal zu tun, sondern eine jüdische Ehefrau nennt ihren Mann mein Herr. Gut, nee, bloß mal, damit wir mal das gehört haben. Ne? Das Thema will ich jetzt nicht weiter ausweiten. So, und dann steht aber hier, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Also eine Frau wird hier von Petrus aufgefordert, sich nicht einschüchtern zu lassen. Von niemandem. Nicht von ihrem eigenen Mann und von keinem anderen Mann. Weil damals gab es die Emanzipation noch nicht, da war das noch ein bisschen anders. Anders schräg drauf und heute haben wir wieder das andere Schräge. Ne? Wo das Emanzipierte regiert. Und da steckt dann was anderes dahinter. Gut. Was ganz wichtig ist für eine Frau, Ehefrau, dass sie ihrem Ehemann hab's mal abgekürzt, Wertschätzung, Anerkennung und Lob zuteil werden lässt. Also das sind die Männer unersättlich, die nehmen das gerne auf. Die wollen gerne gelobt werden für das, was sie mal zustande gekriegt haben im Praktischen. Und da musst du den Mann loben und dass er dann über seine Grenzen fliegt. Ja? und das nächste Mal sich selbst übertrifft. Also ihn wertschätzen, und das kannst du ruhig täglich machen, und deinen Mann anerkennen und dass du ihn gerne hast, dass du dankbar bist, dass du seine Frau sein darfst und so weiter. Ja, die Wertschätzung. Und das baut die Männer auf in ihrem Haupt. Die üben dann gleich ganz sanft und freundlich ihr Hauptsein aus. Also durch diese Ermutigung und Lob. Das nächste ist dann Respekt und Achtung. Das kommt alles mit rein. Ja, das ist auch in diesen Vers 33 steht. Also ein gewisser Grundrespekt und Achtung dem Mann gegenüber. Das hilft ihm ungemein, seine Hauptfunktion einzunehmen. Dann Fürsorge. Fürsorge. Die Simone kümmert sich immer sehr lieb um mich, was selten vorkommt, wenn ich irgendwo mal ein kleines Wehwehchen habe und auf dem Sofa liege mit Fieber oder sowas. Sie ist immer sehr rührend und kümmert sich um mich. Ne? Das macht sie sehr gut. Und überhaupt so diese Fürsorge einer Frau, dem Mann gegenüber, ja, das tut ihm echt einfach nur gut. Ja, du kannst dich auch mal bedanken als Mann bei deiner Frau, dass sie dir die Wäsche wäscht, das Essen kocht, sich im Haushalt kümmert und so weiter. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist einfach die Fürsorge einer Frau. Und da sollen doch die Männer dankbar sein. Und dann ist noch das Dienen und die Hilfe. Das kommt alles damit rein. Dass die Frau ihre Rolle auch einnimmt, dem Mann in Hilfe zu sein, einfach nur deswegen, weil der Mann es braucht. Amen. Da fehlt was. Und wenn die Frau, ich sage immer, wir sind 50-50, was ich nicht habe, habe sie, und was sie nicht hat, habe ich. Und wir ergänzen uns super. Immer mehr, wird immer besser. Und das heißt, du brauchst als Mann diese Hilfe, und es ist auch ein Stück Demut, das einzugestehen. Gut, da waren wir bei der Frau soweit durch. Ja? Erste Mal sind schon ganz schön ein paar Punkte. Jetzt kommen wir zu den Männern nochmal rüber. Das ist Epheser 5, Vers 25 und 28. Und da geht es immer um die Liebe. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wie gesagt, ein Mann soll seine Frau lieben und sich für sie hingeben. Ja, sein ganzes Leben hingeben für die Frau, erst einmal und dann für die Kinder. Liebe und Hingabe, und das zuerst. Das steht übrigens nicht bei der Frau, ne? Interessant, bei ihr steht nur das. Die Frau zeigt ihre Liebe dadurch, und ein Mann liebt seine Frau zuerst. Ihr Lieben, jetzt sind wir wieder beim Mann. Ne? Wenn ein Mann seine Frau liebt mit dieser Agape-Liebe und sich selbst für sie hingibt, dann ist es für eine Frau, die wird wie ein Magnet, zieht es die an, sich unterzuordnen, die Stelle an der Brust des Mannes wieder einzunehmen. Wie Christus uns als Gemeinde liebt, in seinem Wesen so sanft und demütig und hingegeben wie Jesus ist, zieht es uns doch zu ihm. Und genauso sollen wir als Männer die Frauen lieben in allem zuerst. Und ich schreibe mal groß dahinter, tun. Einfach nur tun. 1. Korinther 13, die Liebe ist, schaut nicht auf sich selbst, sie lässt sich nicht erbittern. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie ist nicht prahlerisch, sie stellt sich nicht in den Vordergrund. Sie ist nicht unanständig, sie liebt nicht die Ungerechtigkeit, sondern freut sich an der Wahrheit. Diese Dinge, lasst uns einfach das mal tun. In Christus haben wir die Voraussetzung. Wir müssen nicht warten, bis uns irgendwann mal ein Gefühl überfällt, sondern die Gebote sind uns gegeben im neuen Bund, dass wir sie tun. Einfach umsetzen, weil wir haben keine Entschuldigung. Weil Gott gesagt hat, ich habe dir meine Liebe in Christus gegeben, ins Herz gegossen, jetzt tu es. Dann Hingabe. Ein Mann soll sich seiner Frau so hingeben, so für sie da sein, wie Christus für die Gemeinde. Frage, was hat Christus zurückgehalten für sich selbst? was er nicht seiner Gemeinde gegeben hätte. Nichts. Christus hat alles gegeben. Und so sind auch mehr Männer gefordert, uns unseren Frauen hinzugeben und sie in dieser Liebe zu lieben, wie Christus die Gemeinde. Sich selbst für sie gegeben hat, damit er sie heiligte, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sich eine heilige Gemeinde darstelle. Vers 27 lasse ich mal weg. Jesus reinigt die Gemeinde. Ich glaube, der Lukas hat das heute gesungen im Lobpreis. Reinige uns in deiner Gegenwart. Hier steht das. Jesus reinigt seine Gemeinde durch das Wasserbad im Wort. Indem dass du das Wort Gottes hörst, wäscht Jesus deinen Geist. Und genauso ist es wichtig, dass ein Mann dafür sorgt, dass seine Frau in diesem Sinne gewaschen wird, indem ein Mann ihr täglich Zuspruch gibt, ihr der Frau Bestätigung gibt und ihr seine Liebe und Annahme und Wertschätzung auch verbal vermittelt. Ja? Weil wir Männer dicken oft so, wenn die Frau sagt, sag mir doch mal, liebst du mich überhaupt noch, sagst du mir das gar nicht, das Beste doch. Ja? Also ist da alles klar? Nee, wir Männer müssen dort umdenken. Eine Frau braucht das Wasserbad des Wortes und sie braucht es täglich. Sie braucht den täglichen Zuspruch des Mannes, dass er sie liebt, dass er sie wertschätzt, dass er sie bestätigt, ihr Anerkennung gibt und Lob. Amen. Und damit sollte man nicht sparen. Gespräch suchen, habe ich noch mit aufgeschrieben. Das ist ja oft so, dass Männer das nicht unbedingt suchen, das Gespräch, sondern viele Dinge sind für uns ja klar, muss man nicht drüber reden. Aber wenn man dann ins Gespräch kommt, merkt man, dass es wichtig ist, eine Frau muss sich aussprechen können. Und du musst ihr den Raum geben und ihr zuhören. Das ist ganz wichtig, weil die Frau von hier genommen ist, vom Herzen. Und das Herz spricht, das Herz hat Emotionen, das Herz will sich mitteilen. Und das Herz ist warm. Und wir Männer sind manchmal so kühl, so emotional. Ne? Und eine Frau ist mehr, die muss sich mitteilen. Und das ist ganz wichtig, du gibst ihr Raum zum Reden und du hörst ihr zu. Und das sorgt für seelische Gesundheit der Frau. Da geht es ihr gut, wenn sie drüber gesprochen hat, über das Innere. Sie sagt manchmal, wir müssen mal so richtige Herzenskommunikation, sie schüttet mir ihr Herz aus. Und was ist denn in deinem Herzen drin? Ich sage, du musst erst mal suchen. Ne? Und dann, Weil als Mann denkt man immer nach vorn und plant. Und wer denkt da schon drüber nach, was bewegt sich jetzt mein Herz, außer an geistlichen Dingen. Und dann fange ich immer an zu reden. Dann merkst du, dass das eben selber gut tut. Also weil die Frau ist von deinem Herzen genommen. Und es fehlt dir etwas, wenn du dich nicht von Herzen mitteilst oder austauschst mit deiner Frau. Wenn es nur um organisatorische Dinge geht. Also, wichtiger Punkt. Dürfen wir Männer noch dazu lernen? Dann die Wertschätzung, hatte ich schon mit erwähnt. Ja, Annahme. Wertschätzung der Frau geben, ne? Wie gut sie gekocht hat, kannst du auch mal sagen. Und es schmeckt ja immer so super. Und aber auch so für alles dich mal bedanken, wie sie sich um die Kinder kümmert und dass du eigentlich so gesegnet bist, dass du sie als Frau hast. Ne? Lest mal den Sprüchen, hatte ich eigentlich noch vor, aber das passt halt zeitmäßig nicht rein. Ich hatte eigentlich für die Frauen hatte ich mal eine ganze Reihe von Bibelstellen rausgesucht aus den Sprüchen, wie dankbar die Männer für die Frauen sein können, wenn da drin steht, eine gottesfürchtige Frau ist so ein Segen. Ne? Sprüche 30, was da alles drin steht. Und wer eine Ehefrau gefunden hat, hat Gunst erlangt beim Herrn. Amen. Das kommt alles in diese Dinge rein. Und dann ist noch der Punkt von Verständnis. Der Frau Verständnis gegenüber zeigen, dass eine Frau nun mal anders aufgebaut ist von ihrem Wesen wie ein Mann. viele Ehen haben dort echte Probleme, weil sie nicht erkannt haben, dass eine Frau hat nicht erkannt, dass der Mann keine Frau ist. Oder der Mann hat nicht erkannt, dass die Frau kein Mann ist. Sondern diese charakterlichen, diese Unterschiede, die Gott einem Mann und einer Frau hineingelegt hat, dass sie unterschiedlich sind und zu einer Einheit zusammenkommen, musste erst mal wissen, wie tickt eine Frau. Und die Mann und Frau muss wissen, wie tickt ein Mann. Und dann kommt es zu einer Einheit. Amen. So, und das ist das Wort Verständnis. Und da nimmt dieser liebe Petrus, der auch verheiratet war, drauf Bezug. In 1. Petrus 3, Vers 7, wie gesagt, der letzte Vers, den widmet er jetzt den Männern. Und da sagt er, 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit Verständnis mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre, Achtung und Wertschätzung erweisen, schreibt Petrus. Und wenn er das schreibt, hat er sicher in seiner Ehe auch die vielen Jahre gemacht. Nochmal, ihr Männer sollt mit den Frauen in Einsicht, in Verständnis als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre, Achtung, Wertschätzung erweisen. Weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht behindert werden oder verhindert werden. Ja, ist es schon wieder. Wer ist verantwortlich, dass das Gebetsleben in einer Ehe super funktioniert? Die Frau? Nee, der Mann. Hier steht's. Der Ehemann ist dazu da, ihr tagsüber, bevor es zum Gebet kommt, mit Verständnis, Ehre, Achtung, Wertschätzung seiner Frau gegenüber zu begegnen. Wenn er das nicht macht, sagt Petrus hier, kann es nicht zu einem gemeinsamen Gebet kommen, weil die Frau da blockiert ist. Weil sie sich nicht in ihrer Seele angenommen fühlt mit ihrem Mann. Und eine wichtige Lektion, die wir schon vor 34 Jahren gelernt haben, als wir angefangen haben, gemeinsam zu beten, das musst du als Mann das wissen, dass die Frau sich auch mal aussprechen muss, bevor man betet. Und dann haben wir uns einander immer gesagt, das, so geht es jetzt nicht, du betest zu lange und man muss sich dort ergänzen. Und gemeinsames Gebetsleben in einer Ehe erfordert Arbeit und man muss da lernen, sich auszutauschen und damit umgehen. Amen. Aber wenn eine Ehe in Harmonie und Vollmacht betet, erschüttert das Himmel und Hölle. Niemand kann wirkungsvoller für die eigenen Kinder beten, als wie ein Ehepaar, was in Einheit und Harmonie zusammenkommt. Amen. Und deswegen versucht der Feind, das zu blockieren. Und dieser liebe Petrus gibt uns Männern hier, schiebt uns praktisch den Teller rüber und sagt, du bist verantwortlich. Als Mann deiner Frau mit Verständnis, Wertschätzung und Anerkennung zu begegnen, damit das gemeinsame Gebet nicht verhindert wird. Dann ist das Thema Fürsorge und Dienen ebenso für den Mann ein Thema. Er soll sich um seine Frau kümmern, wie Christus um die Gemeinde, und er soll ihr dienen, wie Christus der Gemeinde. Nicht von oben herab, sondern in dienender Leiterschaft. So, und das steht im Epheser 5, Vers 29. Da schreibt Paulus, oder Vers 28. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Das heißt, die Männer sollen ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper, wie sich selbst, und sie nähren und pflegen. Also du bist als Mann auch dafür verantwortlich, dass deiner Frau emotional gut geht. Du bist als Mann verantwortlich, dass deiner Frau geistig gut geht. Für ihr geistiges Wachstum und genauso für ihr emotionales Wohlergehen ist der Mann verantwortlich, so wie Christus die Gemeinde nährt und pflegt, steht hier genauso der Mann, die Ehefrau und ihr entsprechend zu dienen. Okay, ich meine, die Liste ist die wichtigsten Punkte jetzt genannt. Lasst uns das einfach tun. Ja? Und zum Schluss könnt ihr euch noch ganz groß, schreibt das mal noch hier rein, auch hier habt ihr Platz, mit dieses Kästchen, dass man rauslesen kann. Tafel Zitlein, Jakobus 1, 25. Das kannst du über diese ganzen Stellen drüber raus, diese Bibelstelle praktizieren und dann das Einzelne umsetzen. Jakobus 1, 25 sagt, seid Täter des Wortes und nicht der Hörer allein. Denn dann sagt er, ein Hörer, der nicht tut, was er gehört hat, ist wie einer, der in den Spiegel schaut, geht raus und hat vergessen, wie er ausschaut. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit reingeschaut hat, der ist ein Täter des Wortes. Amen. Lasst uns da einfach mal anfangen, als Männer Haupt zu sein, diese Punkte auch zu tun. Und wo es noch hängt, kein Problem. Der Herr verdammt niemanden oder verurteilt niemanden. Das Wort Gottes ermutigt uns, in diese Dinge hineinzukommen. Weil es geht um eine Ehe und Familie nach dem Vorbild oder was die Bibel uns vermittelt, in der Liebe und Friede und Agapeliebe am Wirken ist. Und da braucht es diesen äußeren Rahmen, dass die Männer ihre Hauptfunktion der Familie vorzustehen, einnehmen und die Frau entsprechend ihren Teil dazu beiträgt und die Männer ihren Teil. Amen. Paulus macht dann noch weiter und er redet noch über die Kinder, was die Aufgabe der Kinder ist, aber das machen wir heute mal nicht, ihr seid das nächste Mal dran. Genau. Okay, dann seid gesegnet, seid Täter des Wortes, keine vergesslichen Hörer. Und die Ehen werden blühen, heranwachsen die Familien und wir werden alle ein Spiegelbild sein für Christus und die Gemeinde. Und lasst euch ja haltet euren Stand, ihr Männer, das lasst euch nicht angreifen von diesen Mächten, die das zerstören wollen. Und diese Mächte sind hier schon da, die sind schon die ganze Zeit hier und die werden auch da sein, wenn er rausgeht. Die werden nämlich genau das in Frage stellen. Hütet euch davor, das Wort Gottes ist die Wahrheit, der Teufel ist ein Lügner. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort der Wahrheit, wir danken für deine Gnade, dass du so gut bist, Herr. Und danke, dass du uns in die Gemeinschaft mit dir und miteinander gesetzt hast. Und ich bete, dass du uns diese Gnade schenkst, eine Ehe und Familie zu führen, auch nach deinem Vorbild, wie du es im Wort beschrieben hast. Danke, dass du die Fülle der Gnade des Geistes uns dazu schenkst, dass du uns das Wort Gottes immer wieder offenbar machst, uns daran erinnerst, aber auch diesen Schritt zu gehen, das am Ende dann doch mal zu tun. Und ich danke dir, dass du uns führst und leitest und dass wir als Ehen und Familien immer mehr in diese Freiheit hineinkommen. In Jesu Namen. Amen.